Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Ralf Beiderkellen.
Bis zum Jahre 2000 liegen wenig mehr als 3 Jahrzehnte vor uns.
Dieses Zitat stammt aus dem Jahr 1965 und leitete lange die einzelnen Folgen der RIAS-Sendereihe »Der Mensch in der Zukunft« ein. Nachdem wir neulich schon die Auftaktsendung der Reihe entstaubt und zu Gehör gebracht haben, folgen heute die Folgen Nummer 5 und 12.
1968 die erste bemannte Raumstation. 1970 der erste bemannte Mondflug. 1973 ein unbemanntes Raumschiff fliegt zum Mars. 1985 die ersten Astronauten starten zu ihrer viele Monate dauernden Reise zum Mars.
Wie das so ist mit Zukunftsprognosen. Mal liegt man richtig, mal daneben. Auf dem Mond waren wir 1 Jahr früher. Den Mars ziert auch 40 Jahre später noch kein menschlicher Fußabdruck. Auch in den beiden Sendungen, die wir Ihnen gleich präsentieren, wirkt vieles aus heutiger Sicht einfach nur skurril. So zum Beispiel die damals grassierende Angst vor dem Fernsehen als großen Zerstörer sozialer Gefüge.
Selbst eine traditionell abendländische und anspruchsvolle Gestaltung dieser Fernprogramme, mit der indessen angesichts des Unterhaltungsbedürfnisses kaum überwiegend zu rechnen sein dürfte, würde formal einen Vermassungseffekt erzeugen, wie ihn die totalitären Gesellschaften, insbesondere der Kommunismus, absichtlich angestrebt haben und anstreben.
Es war die Zeit des Kalten Krieges und Fernsehen war damals für den Hörfunk ja die Konkurrenz. Als ernstzunehmende Gefahr wird das Fernsehen heute kaum noch gesehen, höchstens als zu teuer. An seine Stelle ist das Internet getreten. Die Rolle des Abendlandzerstörers haben die sozialen Medien übernommen. Andere Diskussionen sind dagegen auch 60 Jahre später noch aktuell.
Die ungeheuren Vorzüge des Elektroautos haben immer wieder die Forderung laut werden lassen, die Entwicklung möglichst schnell voranzutreiben. Vor wenigen Monaten zum Beispiel veröffentlichte die angesehene Süddeutsche Zeitung einen Leitartikel unter der Überschrift »Tod dem Verbrennungsmotor«.
Unsere heutige doppelte Zeitreise beginnt im Jahr 1965. Am 1. Dezember lief die 5. Folge der Serie »Der Mensch in der Zukunft«. Und die trug den futuristischen Titel
»Wohnen in Eigenheim oder Maschine?«
Wie wohnt der Mensch der Zukunft? Bis zum Jahre 2000 liegen wenig mehr als 3 Jahrzehnte vor uns. Man berechnet die Lebensdauer eines heute ordentlich gebauten Mietshauses auf höchstens 80 Jahre. Es steht also fest, dass viele Menschen auch im Jahre 2000 genauso wohnen werden, wie wir es heute tun. Andererseits ist nicht anzunehmen, dass über die Jahrzehnte hinweg 2 unterschiedliche Wohnideologien so konkurrieren werden, wie es heute der Fall ist. Die einen fordern das sogenannte Eigenheim, das heißt ein Einfamilienhaus mit Garten. Da dieses verhältnismäßig viel Baugrund für nur wenige Menschen in Anspruch nimmt, wird es sich in der Regel mehr oder minder weit entfernt von den Ballungsgebieten der sozialen Aktivität befinden müssen. Unter sozialer Aktivität ist hier einerseits Arbeit zu verstehen, andererseits die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen und gemeinsamen Freizeitvergnügungen.
Für 1980 wird die Bevölkerung in Westdeutschland geschätzt auf
58.870.000.
Geht man nun durchschnittlich von einer 5-köpfigen Familie aus, würden 1980 an Eigenheimen benötigt
11.774.000.
Schon heute wünschen sich, wie das Emnet-Institut in einer Repräsentativumfrage in München, Bremen und Frankfurt ermittelte, im Durchschnitt 83% der Befragten ein Eigenheim.
Sehen wir einmal davon ab, welche landschaftlichen Veränderungen die Baulandbeschaffung mit sich brächte.
Und dazu ist zu sagen, dass es bereits heute in der Bundesrepublik unter Einschluss Westberlins fast 5 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser gibt.
Sehen wir einmal davon ab, so ist zu fragen, würde nicht eine solche Wohnbaupolitik das ganze Land in sich endlos erstreckende Siedlungszeilen verwandeln? Unter enormem Zeitaufwand müsste der sogenannte Ernährer, den weiten Weg von und zur Arbeitsstätte zurücklegen, während die sonstigen Mitglieder der Familie abseits von wissenschaftlichen und kulturellen Zentren auf den unmittelbaren Eigenheim-Siedlungsbereich und die dort gegebene Nachbarschaft verwiesen wären. Dem Bedürfnis, diesem durch keinerlei gemeinsame Tätigkeit verbundenen, engen, pseudodörflichen Milieu zu entrinnen, könnte in der Regel nur durch Telekommunikation Rechnung getragen werden, also durch Fernsehen und Radio. Anstatt sich in den historischen und facettenreichen, städtisch-zivilisatorischen Zentren individuell zu bilden, zu zerstreuen oder auch nur nicht vorgegebene Bekanntschaften zu pflegen, würde ein ganzes Volk einigen wenigen zentral gesteuerten Fernprogrammen hörig. Selbst eine traditionell abendländische und anspruchsvolle Gestaltung dieser Fernprogramme, mit der indessen angesichts des Unterhaltungsbedürfnisses kaum überwiegend zu rechnen sein dürfte, würde formal einen Vermassungseffekt erzeugen, wie ihn die totalitären Gesellschaften, insbesondere der Kommunismus, absichtlich angestrebt haben und anstreben. Der erfahrungsfremde Glaube, Menschen wünschten nichts sehnlicher, als in mehrstündiger Entfernung vom Arbeitsplatz und den städtischen Zentren ihre gesamte Freizeit in Eigenheimen mit Garten und kleinen Gemeinschaftszentren wie Kirchen und Nachbarschaftsheimen zu verbringen, erzeugt, wenn er folgerichtig durchgeführt wird, totalitäre Strukturen, in denen Menschen von einer Zentrale aus nivelliert und manipuliert werden.
An dieser Stelle schaltet sich nochmal der Kommentator aus dem Jahr 2025 ein, denn hier folgt jetzt eine längere Aufzählung von Einschaltquoten diverser Sendungen, die allesamt dazu angetan sind, den Untergang des Abendlandes zu belegen. Diese Passage mit dem Charme eines Seewetterberichts haben wir gekürzt und kommen damit
zurück zum Eigenheim oder vielmehr zu dessen Alternative. Dem Eigenheim-Konzept für jedermann stehen Bestrebungen gegenüber, die historisch gewordenen und weiterentwickelten zivilisatorischen Zentren mit ihren differenzierten kulturellen Institutionen nicht als Arbeitsschwerpunkte und kulturelle Prestigesymbole, sondern als Lebensraum zu erhalten. Um dies zu ermöglichen, muss man große Wohnkomplexe, sogenannte Wohnmaschinen, bauen.
Darüber sprachen wir mit Diplomarchitekt Heinz Kroh, Berlin.
Die Wohnmaschinen kommen von Corbusier. Der Ausdruck kommt von Corbusier. Er besagt eigentlich nichts weiter, als dass in einem Wohnhaus, in einer Wohnung, die Technik ihren Einzug gehalten hat, dass man nicht mehr auf dem offenen Feuer kocht, sondern sich technischer Geräte bedient, dass man der Hausfrau die Arbeit erleichtert, dass man kurze Wege schafft und die Haushaltsführung im Ganzen vereinfacht und rationalisiert. Wir werden in unseren Städten gar nicht anders können, als große Wohnkomplexe zu schaffen. Und wenn wir das Verkehrsproblem betrachten, dann müssen wir mit den Gegebenheiten unserer Straßennetze uns abfinden oder wir müssen die historisch gewordenen Zentren abreißen. Dann haben wir sie nicht mehr und dann nützt es auch nicht mehr, sie zu beleben oder irgendwelche Bestrebungen zu unterstützen, sie zu erhalten. Um mit dem Verkehrsnetz fertig zu werden, müssen wir kurze Wege schaffen. Das heißt, wir sollen die Leute, die in der Stadt arbeiten, auch in der Stadt ansiedeln und sie nicht unendlich lange Wege täglich mit dem Wagen fahren zu lassen und damit auch wesentliche Lebenszeit sie vertrödeln zu lassen.
Das sind jetzt zunächst mal Gesichtspunkte der Stadtplanung, die Sie erwähnen. Es würde mich jetzt interessieren, welche im engeren Sinne architektonischen Vorteile hat der große Wohnkomplex gegenüber dem Eigenheim oder der Eigenheimsiedlung?
Der Wohnkomplex hat zunächst natürlich Nachteile gegenüber dem Eigenheim, denn in dem Wohnkomplex fehlt der eigene Garten für die Kinder und für die Familie. Aber der Wohnkomplex bietet technische Vorteile, die das Eigenheim nur unter großem finanziellen Aufwand haben kann. Es können Gemeinschaftseinrichtungen geschaffen werden, die rationell zu nutzen sind, weil sie von vielen genutzt werden und von vielen erhalten und gebaut werden. Ich denke, zum Beispiel an den gemeinsamen Kinderspielplatz, ich denke an den nahegelegenen Kindergarten, wo die Mutter ihr Kind nicht mit dem Wagen, wie in Los Angeles, hinfahren muss und wieder pünktlich abholen muss, sondern wo das Kind von allein mit dem älteren Schwesterchen hinlaufen kann. Und an vielleicht das nahegelegene Schwimmbad, an die Schulen, die näher liegen können als in einer weit auseinandergezogenen Eigenheimsiedlung.
Wo gibt es in Westdeutschland und in West-Berlin repräsentative Beispiele solcher großen Wohnkomplexe, von denen wir sprechen?
Es gibt in Berlin das Corbusier-Haus und die Hochhäuser, die Wohnhochhäuser im Hansaviertel. In Hamburg kenne ich eine ähnliche große Wohnsiedlung aus Hochhäusern. Ich kann nicht sagen, wie die Straße heißt. Diese Wohnhochhäuser sind feste Häuser. Das heißt, sie sind nicht variabel in ihren Grundrissen, sondern ein für alle Mal in einem bestimmten Zuschnitt gebaut und nur so zu nutzen. Im Corbusier-Haus sind über 500 Wohnungen in der Größe von 1-, 2- und 3-Zimmerwohnungen eingerichtet. Darin werden schätzungsweise 1.500 bis 2.000 Menschen wohnen. Man kann diese Größenordnung als gute, aber auch als obere Grenze des Wohnblocks ansehen.
Die Wohnung der Zukunft kann entweder eine je für verschieden große Menschengruppen konzipierte Wohneinheit sein, nämlich dann, wenn so viele Wohnungen zur Verfügung stehen, dass die betreffende Gruppe das für sie passende Modell auswählen kann. Oder ein Wohnungstyp, der in sich den Bedürfnissen der Bewohner entsprechend veränderbar ist. Bei der heutigen Wohnbauweise ist zu fragen, ob die Wohnungsbaugesellschaften die Veränderungen, die im Laufe des Lebens einer Familie eintreten, in der Wohnungsplanung berücksichtigen. Oder ob sie theoretisch davon ausgehen, dass bei Veränderungen im Familienstand, beim Heranwachsen der Kinder und so weiter, die Wohnungen gewechselt werden.
Wir sprachen mit dem Leiter der Entwurfsabteilung einer großen Wohnungsbaugesellschaft.
Diese sind zwei Fragen. Einmal, dass man die Wohnung wechselt, wie die Familie größer oder kleiner wird, indem man eine neue Mietwohnung oder Eigentumswohnung kauft. Oder man baut Grundrisse, die gleich schrumpfen oder wachsen können. Die Frage der Wohnungswechsel durch Neumietung einer anderen Wohnung ist eine Frage der Marktlage. Sind genügend Wohnungen da, dann kann man umziehen. Dass man ein Haus oder eine Wohnung baut, die wachsen oder schrumpfen kann, ist die Idealvorstellung aller Architekten und auch der Wohnungsgesellschaften. Hier ist aber die Schwierigkeit wieder, dass die gesetzlichen Bestimmungen nicht ausreichen, um diese Dinge durchzuführen.
Wird im heutigen Wohnungsbau dem Umstand Rechnung getragen, dass in jeder Familie mehr und mehr Freizeit für den auswärts arbeitenden Teil der Familie gegeben sein wird? Und zweitens ist zu fragen, ob der Einrichtung der Telekommunikation Rechnung getragen wird. Das heißt im Umstand, dass wenn ein oder zwei Mitglieder der Familie Fernsehen oder Radio hören wollen, nicht alle anderen Familienmitglieder daran unwillentlich teilnehmen müssen. Denn wie man nicht nur aus hygienischen Gründen getrennte Kinderzimmer hat, müsste es ein Gebot der Menschenwürde sein, dass nicht sämtliche Familienpartner in den Empfang einer Telekommunikation einbezogen werden, für die sich nur eine Minderheit der Familienmitglieder interessiert. Zum Thema Familie und Fernsehen sagte uns Dr. Gerhard Maletzke, Mitglied des wissenschaftlichen Kollegiums des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik.
Die Situation ist schon so, wie Sie eben angedeutet haben. Für die Zukunft rechnen wir damit, dass sich die Situation in dieser Hinsicht grundlegend wandeln wird. So ähnlich wie das heute schon beim Hörfunk der Fall ist, werden in der Zukunft nahezu alle Familienmitglieder ihr eigenes Fernsehgerät haben. Sie können also dann in ihrem eigenen Raum das Programm auswählen, was sie sehen wollen, oder auch selber entscheiden, ob sie überhaupt sehen wollen.
Sie sagten gerade, im Moment sei es noch so, dass die Familie mehr oder weniger gezwungen sei, das Fernsehprogramm mitzusehen, dass derjenige in der Familie ausgewählt hat, der etwas zu sagen habe. Und das führt uns, glaube ich, etwas tiefer hinein in Zusammenhänge zwischen Familie und Fernsehen. Auch da gibt es, wenn ich nicht irre, einige Theorien, und zwar gegensätzliche.
Ja, es stehen sich hier zwei Ansichten gegenüber, die beide etwas für sich haben, die aber äußerlich betrachtet einander geradezu widersprechen. Die eine Theorie besagt, dass Fernsehen zerstört das Familienleben. Die andere Theorie besagt, Das Fernsehen führt die Familie zusammen. Die Zerstörung des Familienlebens, so heißt es, besteht darin, dass, seit es das Fernsehen gibt, die Familie nicht mehr im Gespräch ist. Sie sitzt zwar zusammen, aber es sagt niemand ein Wort. Alle starren wie gebannt auf den Bildschirm. Und wenn Besuch kommt, wird der meistens auch noch aufgefordert, mitzusehen. Also, wenn dem so ist, und in vielen Fällen ist dem tatsächlich so, kann man schon von einer gewissen Gefährdung des Familienlebens sprechen. Die gegensätzliche Theorie sagt, das Fernsehen führt die Familie zusammen. Auch das kann in gewissen Fällen zutreffen, etwa wenn vor dem Besitz eines Fernsehgerätes der Vater in die Kneipe gegangen ist, die Kinder oder die Jugendlichen draußen vor der Tür herumgestanden haben und nun sitzt die Familie wieder zusammen, dann ist damit vielleicht schon ein gewisses Zusammenführen der Familie erreicht. Allerdings kann man hier die Frage aufwerfen, ob ein solches Zusammensitzen Familienleben ist. Andererseits hat sich gezeigt, dass Fernsehsendungen durchaus Gesprächsstoff für die Familie sein können, nicht immer sind, aber durchaus sein können. Und nun taucht die Frage auf, welche dieser beiden Theorien ihre Berechtigung hat. Und da muss man wohl sagen, und das ist die Ansicht der Psychologen und Soziologen heute weitgehend, dass zwar beide Theorien etwas für sich haben, aber in dieser krassen Form sicher nicht aufrechterhalten werden können. Denn ganz sicher kann das Fernsehen eine gut gefügte Familie nicht zerstören und eine bereits zerrüttete Familie nicht wieder zusammenführen. Das Fernsehen kann allerdings gewisse Tendenzen, die schon in einer Familie vorhanden sind, verstärken und kann in der Hinsicht also teils gut, teils aber auch sehr gefährlich sein.
Soweit Dr. Gerhard Maletzke vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Berlin. Und soweit Fakten und Bemerkungen im Zusammenhang mit den ideologischen und den persönlichen Bedürfnissen des Wohnens. In Zukunft wird das Wohnen aber weit mehr als in der Vergangenheit von bautechnischen Möglichkeiten mitbestimmt werden. Zunächst noch einmal Diplomarchitekt Heinz Kroh.
Die Bestrebungen, die man zuweilen in Zeitschriften liest, dass man variable Grundrisse schafft, gewissermaßen Skelette, in die wabenartig Wohneinheiten hineingeschoben werden und die man, wenn die Bedürfnisse sich geändert haben, wechselt, wie ein Vogel sein Nest, die werden sich nicht so ohne weiteres realisieren lassen, denn sie haben zur Voraussetzung, dass an anderer Stelle Platz für eine neue Wabe ist. Das heißt, man müsste derartige Gerüste zur Aufnahme von fertigen Wohneinheiten in Vorrat schaffen. Und ich glaube, dass das ein sehr großes finanzielles Problem ist.
Wohnen in der Zukunft. Verlassen wir für einen Augenblick die Ebene der nüchternen Gegenwart mit ihren begrenzten, konstruktiv durchdachten Vorschlägen und begeben wir uns in die dritte Dimension der Utopie. Utopien bahnen Wege, in diesem Falle in die Höhe, genauer gesagt in die Höhe von ca. 3000 Metern, wo der Ingenieur Wilhelm Frischmann in England vertikale Städte anlegen will. Turmstädte aus Stahlbetonkonstruktionen von je 850 Stockwerken würden Millionen von Menschen Tag- und Nachtquartier, Arbeits-, Vergnügungs- und Unterrichtsstätte sein.
Wer wohnt oben? Wer wohnt unten? Bläst den Einkommensstarken der Gletscherwind ins Küchenfenster, müssen die Einkommensschwachen bei Erdbebenwarnung nur ein oder zwei von 850 Treppen laufen.
Jona Friedmann, ungarischer Architekturtheoretiker in Paris, will über bestehenden Städten zweite Städte errichten, rasterförmig in Stahl hängend, auf Sonnendurchlass nach unten berechnet.
Unter Türkheim, unter Obertürkheim. Eine ganz andere Frage ist, ob bei immer stärkerer Bevölkerungszunahme eine immer noch weitergehende Gleichheit der Arbeitszeiten beibehalten werden kann. Angesichts der gewaltigen Belastung der Verkehrswege durch Gleichzeitigkeit der Benutzung. Schon jetzt haben die Ladenschlussgesetze dazu geführt, dass die Zusammendrängung breiter Käuferschichten auf die gleichen Zeitspannen eine an sich vermeidbare Überbelastung im Straßenverkehr erzeugt. Die Gleichzeitigkeit der Arbeitszeit führt umgekehrt zur Überfüllung der Erholungszentren und der zu diesen führenden Verkehrswegen.
Während dieses Phänomen jedermann aus der Einrichtung der großen Ferien bekannt ist, die deshalb in den einzelnen Bundesländern verschieden gestaffelt werden, wird die umgekehrte Regelung in Bezug auf die Arbeitszeiten angestrebt. Das heißt also, eine möglichst gleichzeitige Belastung aller Verkehrswege bei der Zu- und Abfahrt von der Arbeit einerseits und zur Freizeitgestaltung andererseits. Es ist kaum anzunehmen, dass sich eine so unfunktionale Lösung durch Jahrzehnte hinweg beibehalten lassen wird.
Damit ergebe sich das Problem, Wohnungen so zu gestalten, dass die Mieter eines Hauses und auch die verschiedenen Bewohner ein und derselben Wohnung zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, schlafen und ihre Freizeit nutzen können, was zu einer sehr viel stärkeren akustischen Isolierung der Wohnräume führen müsste, als sie derzeit vorgenommen wird. Dazu Dr. Med-Paul Kühne, Frankfurt am Main.
Es gibt bei Dauerbelästigung durch Lärm Auswirkungen auf das vegetative Nervensystem. Das kann sich dann an so etwas unklaren Herzbeschwerden, Kreislaufstörungen und dergleichen niederschlagen. Ich möchte aber doch noch darauf eingehen, dass es nicht nur sozusagen organisch-körperliche Auswirkungen von Lärmbelästigungen gibt, sondern dass ja eben auch die Reizbarkeit des Menschen gesteigert wird. Da braucht der Lärm gar nicht so groß zu sein. Er stört einen eben und man wird nervös. Das hat mit Nerven nichts zu tun, sondern ist einfach eine Steigerung der Reizbarkeit, was ganz sicher das Familienleben sehr schädigen kann. Es gibt ja heute schon als eigene Berufssparte den sogenannten Gesundheitsingenieur, der international von der WHO und anderen Organisationen propagiert wird. Es gibt eine eigene Ausbildung dazu. Das müssen Menschen sein, die eine Ausbildung haben in biologischen Fragen, in medizinischen Fragen und die gleichzeitig technisch bewandert sind, das Ingenieurswesen beherrschen. Ich bin natürlich als Arzt überfragt, um Ihnen jetzt sagen zu können, was an technischen Vorkehrungen dort alles möglich ist. Aber ich glaube doch nach meinen Erfahrungen, dass sehr viel mehr getan werden kann, als vor allen Dingen in der ersten Nachkriegszeit im Wohnungsbau getan worden ist. Man hat, glaube ich, dort die Dinge doch zu wenig beachtet.
Das war eine Stellungnahme zum Thema Lärmbelästigung und deren mögliche Vermeidung in der Zukunft von Dr. Med-Paul Kühne, Frankfurt am Main.
Meine Damen und Herren, auch in dieser 5. Folge unserer Sendereihe Der Mensch in der Zukunft haben wir viele Fragen nur angeschnitten und manche nicht einmal berührt. In den weiteren Folgen der Sendereihe kehren alle Themen unter dem einen oder anderen Gesichtspunkt wieder. Wird der Mensch der Zukunft in die Weihnachtsferien fahren? Auch ohne Unterlagen dürfen wir ziemlich sicher annehmen, ja. Nach den Weihnachtsferien dieses Jahres, Anfang 1966 also, werden wir in einer der kommenden Folgen, die sich mit Freizeit in der Zukunft beschäftigt, auch darauf zu sprechen kommen. Für unsere Hörer in der Gegenwart verabschieden wir uns mit der Ankündigung.
Der 6. Folge unserer Sendereihe Der Mensch in der Zukunft, die Sie am 26. Januar 1966 um 21 Uhr über RIAS 2 hören werden.
Diese Absage war natürlich historisch, aber Sie hören ja auch gerade die Sendung aus den Archiven auf Deutschlandfunk Kultur. Wir machen jetzt weiter, nicht mit der angekündigten 6. Folge dieser Reihe, sondern mit der Nummer 12 vom 15. Juni 1966.
Der Mensch in der Zukunft. Eine Sendereihe des RIAS von Herbert Kundler und Heide Demmel. 12. Folge: Vom Oldtimer zum Elektroauto. Fahrzeuge von morgen. Nach dem Abschluss des jüngsten Gemini-Raumflugs hofft die amerikanische Weltraumbehörde, ihren Zeitplan einhalten zu können. 1968 die erste bemannte Raumstation. 1970 der erste bemannte Mondflug. 1973 ein unbemanntes Raumschiff fliegt zum Mars. 1985, die ersten Astronauten starten zu ihrer viele Monate dauernden Reise zum Mars.
Solche Raumfahrtprojekte werden fast täglich in den Zeitungen, in Fernseh- und Rundfunksendungen erörtert. Wir haben eine Vorstellung davon, wie und wie weit die Menschen in den nächsten Jahrzehnten in der Luft und durch das All fliegen werden. Aber wer beantwortet die Frage, wie wir uns in 20 Jahren zu Lande fortbewegen? Gibt es auch dafür detaillierte Programme?
Das amerikanische Nachrichtenmagazin Time beschrieb vor kurzem, wie Amerika nach Ansicht der Futurologen, der Zukunftsforscher im Jahre 2000 aussehen wird. Für die Verkehrsprobleme, so ermittelte Time, sei offenbar keinem Wissenschaftler eine wirklich angemessene Lösung eingefallen. Man rechne allenfalls mit automatisierten und möglicherweise unterirdisch geführten Autobahnen. Dem steht eine andere, ebenfalls recht vage Vermutung gegenüber.
Der Futurologe Marshall McLuhan und andere sagen voraus, dass Landfahrzeuge auf Rädern und Autobahnen veraltet sein werden. An ihre Stelle treten Schwebefahrzeuge, etwa nach dem Luftkissenprinzip.
In das Zeitalter dieser sogenannten Hovercrafts, die auf einem Druckluftpolster schweben, sind wir, wenn man dem Optimismus ihres Erfinders Cockerell glauben darf, bereits eingetreten. Am 30. April 1966, als der Liniendienst über den Ärmelkanal zwischen Calais und Dover eröffnet wurde. Das Gefährt weist noch etliche Mängel auf. Seine Geschwindigkeit ist begrenzt, es bewegt sich mit beträchtlichem Lärm. Und vor allem ist es noch sehr empfindlich gegen starken Wind und aufgewühlte See. Dennoch hält es Christopher Sidney Cockerell, ein anerkannter englischer Verkehrsexperte, für das Fahrzeug der Zukunft, auf See ebenso wie in den Ballungszentren der Industrieländer.
Eine wichtige Anwendung von Luftkissenfahrzeugen ist das streckengebundene Fahrzeug als Schnellverkehrsmittel. Bei sehr hoher Geschwindigkeit wird die Verwendung von Rädern schwierig und man ersetzt sie besser durch die Gleitbewegung eines Luftkissens auf einer Betonbahn.
Ein ähnliches, noch weit kühneres Projekt entwickelte ein amerikanischer Wissenschaftler, den sogenannten Röhrenzug.
Professor Joseph Foer vom Rensselaer Polytechnikum in Troy im Staate New York hat bereits ein Laboratoriumsmodell dieses Fahrzeuges konstruiert. Auf den ersten Blick erinnert es an eine Rohrpost. In einer Röhre ist eine Kapsel eingeschlossen, die durch Luftdruck vorwärts bewegt wird. Aber im Gegensatz zur Rohrpostanlage ist es beim Röhrenzug nicht nur der Luftdruck hinter dem Fahrzeug, der den Antrieb besorgt. Der Zug von Professor Foer reißt die Luftmassen wie ein Staubsauger an sich und stößt sie nach rückwärts wie ein Strahlwerk aus. Dadurch entsteht vor dem Zug ein luftverdünnter Raum und hinter ihm ein atmosphärischer Überdruck. Der Zug saugt sich also durch den Tunnel hindurch und tatsächlich wird er im Polytechnischen Institut von Rensselaer eher Galpa genannt, Luftschlucker. Aber der Röhrenzug hat noch einen weiteren, vielleicht entscheidenden Vorteil. Er kommt ohne Schienen aus. Wie ein Luftkissenfahrzeug hat er Düsen, durch die Luft ausströmt, und zwar nach allen Seiten. Der Zug schwebt also. Er kommt weder mit den Tunnelwänden noch mit dem Boden in Berührung. Und weil der Reibungswiderstand so gering geworden ist, sind, wie Berechnungen zeigen, Geschwindigkeiten von über 3000 Kilometern pro Stunde möglich. Auf die Frage, wann solche Züge zwischen den nordamerikanischen Städten verkehren werden, gibt es freilich noch keine Antwort. Immerhin hat der Erfinder vor einigen Wochen eine offizielle Subvention erhalten, die ihm den Bau einer 4 Kilometer langen Versuchsstrecke ermöglicht. Auf den Einwand, dass für den Bau der Tunnels kaum noch Land zur Verfügung stehe, hat Professor Foer eine einleuchtende Antwort bereit. Er will sie als hochbahnartige Konstruktionen über den schon bestehenden Eisenbahnlinien errichten.
Auch die Eisenbahnen, vor einiger Zeit noch als relativ altmodische und im Grunde überholte Verkehrsmittel angesehen, spielen heute bei den Überlegungen fast aller Experten wieder eine große Rolle. Und alles spricht dafür, dass ihre Bedeutung auch in den nächsten Jahrzehnten eher zu- denn abnehmen wird. Diese Entwicklung zeichnet sich schon heute ab, wie aus den Plänen der größten Industriestaaten hervorgeht.
In Japan hat der Eisenbahnverkehr der Zukunft bereits am 1. Oktober 1964 begonnen. Parallel zur alten Tokaido-Linie zwischen Tokio und Osaka wurde eine neue Strecke eröffnet, die ausschließlich dem Schnellverkehr dient. Auf ihr fahren die automatisch gesteuerten Züge mit einer Reisegeschwindigkeit von rund 200 Kilometern in der Stunde.
Als Fahrzeug der Zukunft gilt die Eisenbahn vor allem deshalb, weil sie eine große Zahl von Passagieren auf kleinem Transportraum mit recht hoher Geschwindigkeit über größere Entfernungen transportieren kann. Weil sie ein ungewöhnlich sicheres Verkehrsmittel ist und weil sie sich besonders gut zur kybernetischen Steuerung eignet. Gegenüber vielen Projekten noch schnellerer Verkehrsmittel wie etwa den Cockerelschen Luftkissenfahrzeugen auf Betonbahnen oder den viel diskutierten Allwegbahnen haben sie den großen Vorteil, dass ihre Strecken bereits vorhanden sind. Neue Strecken dürften im Wesentlichen nur für den Nahverkehr gebaut werden und dann unterirdisch.
Die Eisenbahn, Fahrzeug der Zukunft. Ein Fahrzeug der Zukunft. Aber was wird das Fahrzeug der Zukunft sein? Das Auto?
Hier scheint Skepsis angebracht. Das Auto benötigt unvernünftig viel Raum für die Beförderung von Personen. Es erzeugt unerträglich viel Lärm und giftige Auspuffgase. Und außerdem ist der Zuwachs unabsehbar. Eine Faustregel besagt, dass sich die Zahl der Automobile in 10 Jahren verdoppelt und in 20 Jahren verdreifacht. Kein Wunder, dass viele Städteplaner, wie zum Beispiel Ernst May, zu einer radikalen, notfalls behördlich erzwungenen Einschränkung des Autoverkehrs raten. Aber Plädoyers und Prognosen sind zweierlei.
Eine der gründlichsten, klarsten, international meistbeachteten Untersuchungen über den Verkehr in Städten ist der Buchanan-Report, so genannt nach dem Leiter einer Studienkommission, die im Auftrag des britischen Verkehrsministeriums umfangreiche Forschungen vorgenommen hat. Der Bericht beschäftigt sich zu Beginn mit den Voraussetzungen des Verkehrs von morgen, mit der Frage nach dem Fahrzeug der Zukunft. Er kommt unter Berücksichtigung aller Einwände und Nachteile zu dem Schluss:
Es fällt schwer, sich das Aufkommen einer neuen Beförderungsart vorzustellen, die dem Kraftwagen ernsthafte Konkurrenz machen könnte. Ein verhältnismäßig kleines, wendiges, unabhängiges Fahrzeug mit eigenem Antrieb bietet so viele Vorteile, dass die Wahrscheinlichkeit, wir könnten es eines Tages aufgeben wollen, äußerst gering ist.
Zu demselben Schluss kommt Sir William Glanville, einer der bedeutendsten englischen Verkehrsfachleute, in dem Sammelband »Unsere Welt 1985«.
In den nächsten 20 Jahren werden zweifellos neue Formen von Landverkehrsmitteln weiterentwickelt werden. Aber es besteht kaum Aussicht, dass sie das Motorfahrzeug mit seinen großen Vorteilen für den Einzelmenschen völlig oder auch nur weitgehend verdrängen werden.
Mit diesen Prognosen ist freilich nicht gesagt, ob und inwieweit die Autos von morgen denen von heute gleichen. Nach möglichen äußeren Veränderungen fragten wir Professor Ernst Fiala, Direktor des Instituts für Kraftfahrzeuge an der Technischen Universität Berlin. Werden wir in 20 Jahren die Autos von heute belächeln, so wie wir heute die ersten Exemplare der sogenannten Oldtimer komisch finden?
Wahrscheinlich nicht in dem gleichen Maß. Es ist ja so, dass die Entwicklung eines neuen technischen Produktes zunächst rascher verläuft, um dann abzuflachen. Wenn Sie zum Beispiel also die Entwicklung einer Dampflokomotive, die ja nun am Ende ihrer Entwicklung steht, verfolgen, dann ist es ein Riesenunterschied zwischen den ersten Dingen mit den hohen Schornsteinen und zum Ende dann war schon nur mehr ein gradueller Unterschied. Nun ist ein Automobil aber etwas ganz anderes als eine Lokomotive. Die Lokomotive ist nämlich technisch bestimmt und bedingt, das Automobil aber ist zu einem sehr bedeutenden Teil von modischen Überlegungen beeinflusst. Das heißt, wir werden in Zukunft vielleicht nicht mehr so eine große substanzielle Veränderung haben wie am Anfang der Entwicklung. Also zum Beispiel vorne kleine Räder, hinten große Räder oder Holzräder auf Luftreifen. Das wird nicht mehr passieren. Es wird aber modische Änderungen geben, genauso wie sich die Damen-, aber auch die Herrenmode im Verlauf von 10 oder 20 Jahren immer wieder ändert. Nicht in einer Richtung, sondern vielleicht pulsierend hin und her.
Keine substanziellen Veränderungen im äußeren Bild. Professor Fiala erwartet aber erhebliche Verbesserungen auf 2 Gebieten: Bedienungserleichterungen und vor allem erhöhte Sicherheit. Die Sicherheit der Insassen und der übrigen Verkehrsteilnehmer hängt freilich nicht nur von der sinnvollen Konstruktion des Fahrzeugs ab, sondern ebenso von der gesamten Verkehrssituation, von den Straßen, von den Gesetzen, vom Verhalten der Fahrer und Fußgänger. Zweifellos aber spielen die Fahreigenschaften, die Bremsen und die Innenausstattung die größte Rolle.
Die Frage der Sicherheit ist von Fachjournalisten und Wissenschaftlern immer wieder aufgegriffen worden, oft mit deutlicher Kritik an dem offenkundigen Desinteresse vieler Autofirmen. Soeben erst wurde auf dem 11. Internationalen Automobiltechnischen Kongress in München der Vorwurf erhoben, dass beim Automobilbau das Sicherheitsprinzip hinter Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit und der Rentabilität gestellt werde. Auch in den Vereinigten Staaten wird das Problem zurzeit heftig debattiert. Ausgelöst wurde die Diskussion durch ein Ende 1965 erschienenes Buch des Rechtsanwalts Ralf Neder. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtete:
Neder wirft der Automobilindustrie vor, sie gefährde durch unverzeihliche grobe Sicherheitsmängel ihrer Autos fahrlässig die Sicherheit der Automobilisten und verursache zusätzliche Opfer. Ein ständiger Untersuchungsausschuss, den die US-Regierung im vergangenen Jahr einsetzte, soll sich einen Überblick über den Sicherheitsstandard der Autos und die Sicherheitsforschung verschaffen.
Dass die Fahrzeuge schon heute wesentlich sicherer sein könnten, stellt die Firma Chrysler gerade in diesen Monaten unter Beweis. In mehreren amerikanischen Städten fahren Versuchswagen mit der Bezeichnung 300X. Sie weisen gegenüber den Wagen der Serienproduktion erhebliche Veränderungen auf, die im Großen und Ganzen dem entsprechen, was seit langem gefordert wird. Einige dieser Neuerungen werden ab 1968 in den USA gesetzlich vorgeschrieben sein. Im Hinblick auf die Sicherheit, ein schon jetzt produziertes Auto von morgen produziert bisher freilich nur in wenigen Exemplaren. Aber auch dieses Auto ist, trotz all seiner Neuerungen, im Prinzip das Fahrzeug von heute geblieben. Ein Auto mit Verbrennungsmotor, ein Auto, das Lärm und giftige Auspuffgase erzeugt, das kompliziert und damit störanfällig ist, das nicht vibrationsfrei läuft, das nur ganz bestimmte Kraftstoffe verbrennt und dessen Betrieb nicht gerade billig ist.
Diese Nachteile werden auch bei einem Auto, das durch Gasturbinen angetrieben wird, nur teilweise vermieden. Auch dieses Projekt scheint, trotz jahrzehntelanger Forschungsarbeit und trotz unentwegter Propagierung durch einige Enthusiasten, keine Zukunft zu haben.
Wird also auch 1986 noch das heutige Automobil dominieren, oder könnte es bis dahin doch eine radikal andere Lösung geben? Beispielsweise ein Elektroauto. Frage an Professor Fiala.
Ich würde sagen, dass wenn 20 Jahren noch der Verbrennungsmotor in Betrieb ist, sofern nicht gesetzliche Maßnahmen es verbieten. Aber diese gesetzlichen Maßnahmen haben ja auch zur Voraussetzung, dass es überhaupt die technische Möglichkeit für etwas anderes gibt. Nun, die technische Möglichkeit für ein Elektroauto ist gegeben. Es gab ja schon Elektroautos, sie starben nur aus einem einfachen Grund, weil die Batterien und auch der Elektromotor selbst sehr viel schwerer ist für eine gegebene Leistung als ein Verbrennungsmotor. An diesem Bild hat sich heute im Wesentlichen nichts geändert.
Das geräuschlose, abgasfreie Elektroauto ist fast so alt wie der Kraftwagen mit Verbrennungsmotor. Und es ist doch bis heute eine Zukunftshoffnung geblieben. Neben dem Nachteil des zu hohen Gewichts stand seiner Popularisierung immer die niedrige Geschwindigkeit und die geringe Betriebsdauer der Batterien entgegen. Viele Firmen haben diese Mängel zu reduzieren versucht, bisher ohne durchschlagenden Erfolg.
Ein anderes Verfahren vermeidet die Mängel des mit Akkumulatoren betriebenen Elektromobils, dürfte aber an einem neuen Nachteil scheitern. Schon vor 10 Jahren gehörte es zu den Zukunftsplänen sowjetischer Wissenschaftler, Fahrzeuge zu bauen, die ihre Antriebsenergie aus einem Kabel unter dem Straßenpflaster beziehen. Überlegungen dieser Art sind auch verschiedentlich in den USA angestellt worden. Die größte amerikanische Automobilfirma General Motors hat sogar zu Versuchszwecken solche Straßen eingerichtet, auf denen die Fahrzeuge, das ist ein wichtiger zusätzlicher Vorteil, ohne Mitwirkung des Fahrers elektronisch gesteuert werden können. Aber der generelle Nachteil liegt auf der Hand. Diese Elektroautos wären an ein bestimmtes Straßensystem gebunden. Sie könnten sich nicht unabhängig bewegen, es sei denn, sie erhielten ein zweites Antriebssystem, was nicht gerade zur Vereinfachung der Probleme beitrüge.
Zwei unbefriedigende Versuche also. Und dennoch ist das Elektroauto noch immer und sogar mehr denn je als Fahrzeug der Zukunft im Gespräch. Anlass der neuen Hoffnung ist die sogenannte Brennstoffzelle. Wie funktioniert diese Energiequelle? Wir fragten Dr. Horst Jahnke, den zuständigen Experten der Firma Bosch.
Eine Brennstoffzelle ist ein elektrochemisches Element, bei dem direkt die chemische Energie des Brennstoffes in elektrische Energie umgewandelt wird. diese Umwandlung geschieht auf kalten Wege, das heißt nicht über die Wärme wie bei den konventionellen Umsetzungen. Das Hauptproblem ist, geeignete Katalysatoren zu finden. Also das sind Stoffe, an denen die Reaktionen in der Brennstoffzelle nämlich mit genügender Schnelligkeit ablaufen.
Gibt es bei der Brennstoffzelle schädliche oder störende Abfallprodukte?
Nein, das ist eben der größte Vorteil der Brennstoffzelle, dass als Reaktionsprodukte lediglich Wasser und, wenn man kohlenstoffhaltige Brennstoffe wie etwa Benzin verwendet, noch Kohlendioxid entstehen. Das sind beides völlig ungiftige Substanzen, die in wesentlich günstiger sind als die bisherigen Verbrennungsprodukte.
Für bestimmte Zwecke können sich die Abfallprodukte sogar als sehr nützlich erweisen. Bei den amerikanischen Raumflügen, die ohne die durch Brennstoffzellen gelieferte Energie gar nicht möglich gewesen wären, diente das Verbrennungsprodukt Wasser den Astronauten als Trinkwasser. Durch die Erfordernisse der Raumfahrt sind die Brennstoffzellen besonders intensiv verbessert und allgemein bekannt geworden. Aber sie sind keine Erfindung unserer Tage. Sie sind mehr als 70 Jahre alt. Nur wurde erst in den letzten Jahren systematisch der Versuch unternommen, die Brennstoffzellen so weit zu entwickeln, dass sie den übrigen Energiequellen ebenbürtig oder überlegen sind. Das erläutert der führende deutsche Wissenschaftler auf diesem Gebiet, Professor Eduard Justi, Direktor des Instituts für Technische Physik an der Technischen Hochschule Braunschweig.
Das Unglück für die Brennstoffzellen ist, dass die Ingenieure zu tüchtig waren und haben Vorrichtungen, Energiequellen, die prinzipiell weniger gut sind, wie zum Beispiel die Benzinmotoren, die Dieselmotoren, die Turbinen, perfektioniert. Und jetzt muss also eine solche Batterie, die prinzipiell besser ist, muss konkurrieren mit diesen modernen Energiequellen, die wie zum Beispiel Automotoren in vielen hundert Millionen von Exemplaren in äußerster Perfektion hergestellt, verkauft und erprobt sind.
Nach Dr. Jahnke stellen sich bei der Entwicklung leistungsfähiger Brennstoffzellen zwei Hauptprobleme.
Die Schwierigkeiten liegen zurzeit noch in den hohen Kosten der Katalysatoren, die ja in Brennstoffzellen notwendig sind. Auch das Gewicht spielt zurzeit noch eine gewisse Rolle, doch sind dort hoffnungsvolle Ansatzpunkte vorhanden, dass man mit dem Gewicht herunterkommen kann.
Es lassen sich aber auch schon Aussagen über die enorme Leistungsfähigkeit der Brennstoffzellen machen.
Die Lebensdauer liegt im Allgemeinen in der Größenordnung von 5.000 bis 6.000 Stunden, das im Dauerbetrieb. Wenn man das jetzt für das Kraftfahrzeug etwa umrechnet und beim Kraftfahrzeug ansetzt eine mittlere Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde, so würde das einer Lebensdauer von etwa 250.000 Kilometern entsprechen. Ich glaube, das ist weit mehr, als ein üblicher Verbrennungsmotor leisten kann.
Eine Darstellung der fahrtechnischen und anderen Vorzüge eines mit Brennstoffzellen angetriebenen Autos gab Professor Justi. Er zählte einen ganzen Katalog von Vorteilen gegenüber dem herkömmlichen Kraftwagen auf. Als die beiden ersten und wichtigsten Punkte nannte er die Tatsache, dass es weder Lärm noch Abgase geben werde.
Drittens möchte ich erwähnen, dass man kein Wechselgetriebe braucht. Man braucht also nicht zu schalten, sondern wenn man verschiedene Steigungen oder Geschwindigkeiten hat, dann wird man die Zellen parallel oder in Serie schalten. Im Zusammenhang damit will ich viertens erwähnen, dass man keinen Rückwärtsgang braucht, sondern es wird einfach die Batterie umgepolt. Fünftens hat der elektrische Antrieb noch einen großen Vorteil, nämlich man kann elektrisch bremsen. Sie brauchen also, wenn Sie den Wagen auf langsame Fahrt oder zum Stoppen bringen wollen, nicht die mechanische Energie in Reibungswärme umzuwandeln, die durch die Hitzeentwicklung stört, sondern der Elektromotor läuft als Dynamomaschine und lädt die Batterie wieder auf. Nach Statistiken im Verkehr von Paris könnte man auf diese Weise 15% etwa des Brennstoffes wieder zurückgewinnen. Sechstens möchte ich erwähnen, dass man bei einem solchen Elektromobil für Stadtverkehr keinen Mehrverbrauch hat durch das häufige Warten bei rotem Licht. Wenn rotes Licht kommt, stellen Sie den Elektromotor ab. Wenn gelbes Licht kommt, stellen Sie ihn wieder an. Siebtens möchte ich noch erwähnen, dass der Elektroantrieb noch einen großen Vorzug hat. Man braucht nämlich wegen des anderen Zusammenhangs zwischen Drehzahl und Drehmoment, also einer Art Drehkraft, braucht man nur etwa ein Viertel der PS-Zahl wie beim Verbrennungsmotor. Und schließlich ist jetzt neuerdings noch ein ganz neues Moment dazu gekommen, nämlich wir haben ja durch die Halbleitertechnik Transistoren, Kristalldioden und dann diese gesteuerten Siliziumgleichrichter, die man als Thyristoren bezeichnet. Und nun kann man zwischen den Elektromotor und die Batterie solche Thyristoren schalten, die die Charakteristik für den Motor so frisieren, wie sich das ein Ingenieur am Schreibtisch wünscht. Es gibt also den größten Fahrkomfort und man kann beispielsweise Schleudern vermeiden. Man kann zum Beispiel für hohe Geschwindigkeiten vorübergehend die PS-Zahl etwas über den Wert ein Viertel des Verbrennungsmotors erhöhen.
Die ungeheuren Vorzüge des Elektroautos haben immer wieder die Forderung laut werden lassen, die Entwicklung möglichst schnell voranzutreiben. Vor wenigen Monaten zum Beispiel veröffentlichte die angesehene Süddeutsche Zeitung einen Leitartikel unter der Überschrift »Tod dem Verbrennungsmotor«. Der Kommentator charakterisierte alle bisher erörterten und geplanten Maßnahmen gegen die Autoabgase als völlig unzureichend.
Es ist, als ob ein Fachmann, der sich über die Rußentwicklung von Dampflokomotiven ärgert, sein Leben dem Kampf für Rußfilter widmete, obwohl doch längst die elektrische Lokomotive erfunden ist. Die Dampflokomotive steht auf dem Abstellgleis. Und das ist das Gleis, auf das auch der Verbrennungsmotor gehört. Und wer ersetzt ihn? Die Zukunft kann nur dem Elektroauto gehören.
Dieses Auto, meint die Zeitung, werde in wenigen Jahren gebaut werden können, sobald die billige Massenproduktion von Brennstoffzellen begonnen habe. Prüfen wir diese Voraussage.
Es gibt einzelne Prototypen von Elektromobilen. Schon vor 6 Jahren führte die amerikanische Firma Ellis Chalmers einen Traktor vor, der seine Energie aus Brennstoffzellen bezog. Der Spiegel berichtete damals:
Amerikanische Kraftfahrt- und Energieingenieure werten das Elektrogefährt als technische Sensation des Jahrzehnts. Die neuartigen Brennstoffelemente, prophezeite die Zeitschrift Popular Science, würden das ganze Geschäft der Elektrizitätserzeugung und Anwendung durcheinanderschütteln.
Und der Chef der Forschungsabteilung im Elektrokonzern General Electric verkündete sogar:
Die ersten Elektroautos werden spätestens in 5 Jahren auf den Markt kommen.
Das wäre 1965 gewesen. Doch es stellte sich bald heraus, dass diese Voraussagen, wenn auch nicht im Prinzip, so doch in Bezug auf das Tempo der Entwicklung, viel zu optimistisch waren. Der vielbestaunte Traktor in Milwaukee fuhr mit einer sehr geringen gleichbleibenden Geschwindigkeit und die Kosten waren enorm, was bei einem Versuchsfahrzeug nicht ungewöhnlich ist. Aber die Kosten sind immer noch viel zu hoch und die Leistung der Brennstoffzellen ist noch immer viel zu gering. Man ist mit Prognosen vorsichtig geworden und man ist außerordentlich zurückhaltend mit Auskünften. Wir baten das Volkswagenwerk um eine Stellungnahme zu der Frage, ob es die Entwicklung von Elektroautos auf lange Sicht in sein Produktionsprogramm einbeziehe.
Das Werk lehnte ein Interview ab.
Wir fragten den zuständigen Fachmann im Verband der deutschen Automobilindustrie.
Auch er lehnte eine Stellungnahme ab.
Wir baten unseren Korrespondenten in den USA, die Situation in der amerikanischen Autoindustrie zu erkunden. Er antwortete:
Die Konstruktion eines Elektroautos gilt als möglich. Indessen hat noch nicht eine einzige amerikanische Autofabrik Elektro-Stadtautos in ihrem Produktionsprogramm und andere Firmen wie zum Beispiel General Electric geben bestenfalls zu, sie seien mit der Herstellung von Versuchsmodellen beschäftigt. Auch optimistische Schätzungen lassen nicht darauf schließen, dass eine Fließbandproduktion elektrischer Autos in den Vereinigten Staaten in den nächsten 5 Jahren zu erwarten ist.
Eine erstaunlich klare Auskunft gab vor 2 Jahren Dante Giacosa, der Chefkonstrukteur des Studios für fortgeschrittene Technik bei den Fiat-Werken in Turin. Er ließ einen Reporter des Stern einen Blick in seine Zukunftswerkstatt tun. Der Stern berichtete:
Als Antrieb für Zukunftsautos kommen nach Meinung Dante Giacosas nur Elektromotoren in Frage, die aus Brennstoffzellen gespeist werden. Ehe diese Zellen für den Alltagsbetrieb geeignet sind, dürften freilich noch gut 20 Jahre vergehen.
Hält der bedeutendste deutsche Wissenschaftler auf diesem Gebiet, Eduard Justi, das für eine einigermaßen realistische Prognose?
Wenn ich Ihnen hierauf eine Antwort geben könnte, dann wäre ich als Ratgeber der Autoindustrie schon längst Millionär geworden und brauchte nicht mehr zu arbeiten. Aber im Ernst kann man Folgendes sagen. Wann Benzin oder überhaupt Erdöl erschöpft sein wird, wissen wir nicht genau. In der mittleren Zukunft gibt es keine konventionellen Autos mehr und da gibt es keine andere Möglichkeit, als überzugehen zu Elektromobilen mit solchen Brennstoffen wie Wasserstoff oder billigen Alkoholen, die man immer noch herstellen kann.
Die Experten sind sich einig darin, dass die Entwicklungsarbeit noch sehr langwierig sein wird. Gibt es Möglichkeiten, sie zu beschleunigen? Stehen genügend Geldmittel zur Verfügung? Professor Justi beklagt das Fehlen öffentlicher Subventionen und hebt hervor, dass die amerikanischen Forschungen, die an sich rein privat betrieben werden, wenigstens indirekt von Staatsaufträgen profitieren.
Es gibt in Amerika durch die Unterstützung der Regierung über NASA, Army Research, Air Force Research, Navy Research große Forschungsprogramme. Es werden allein für Brennstoffzellen im Jahr in Amerika etwa 20 Millionen Dollar subventioniert. Und diese Kosten und diese Initiative kommen wenigstens zum Teil auch der industriellen und der zivilen Technik zugute. In Deutschland haben wir keinerlei staatliche Unterstützung oder sehr wenig im Verhältnis etwa auch zu den französischen Anstrengungen. Und bei uns beruht die Forschung, Entwicklung hauptsächlich auf der Initiative der deutschen Großfirmen der Elektrotechnik und der Elektrochemie.
Tatsächlich liegt die Entwicklung eines Elektroautos im öffentlichen Interesse und der Staat hätte allen Grund, diese Entwicklung zu beeinflussen und zu fördern. Die Süddeutsche Zeitung schlug in dem schon erwähnten Leitartikel vor, eine Prämie von 100 Millionen Mark für die erste deutsche Firma auszusetzen, die ein gutes Elektroauto auf den Markt bringt. Gibt es auf solche Vorschläge überhaupt ein Echo bei Regierung und Parlament? Wir fragten den Bundestagsabgeordneten Dr. Alexander Elbrechter, der sich seit langem mit diesem Thema beschäftigt.
Selbstverständlich ist es sinnvoll, die Forschungen auf diesen Gebiete nicht nur zu beeinflussen, sondern stärkstens zu fördern, weil sie geeignet sind, nicht nur ein neues, revolutionäres Fahrzeug zu entwickeln, sondern weil sie auf vielen anderen Gebieten, die Brennstoffzelle, geeignet ist, eine neue Energiequelle zu liefern. Die Bundesregierung beobachtet daher, wie ich weiß, sehr genau die Entwicklungsarbeiten. Ich muss einschränkend sagen, leider finanziert sie noch nicht diese Entwicklungsarbeiten. Das Parlament hat in der Gestalt der interparlamentarischen Arbeitsgemeinschaft, die Arbeiten seit langem verfolgt und hat auch schon Interventionen geprüft, ob durch steuerliche Maßnahmen die Entwicklungen hier vorangetrieben werden könnten. Am besten wäre natürlich, während des Entwicklungszeitraumes solche Fahrzeuge überhaupt frei von jeglicher Steuer zu stellen. Und ich glaube in der Tat, dass ein Elektrofahrzeug für den Stadtverkehr nur geschaffen werden kann durch Weiterentwicklung der Brennstoffzelle.
Welche Summen wären für eine wirksame Unterstützung der Forschungsarbeit erforderlich?
Nach Aussagen von Professor Justi würde man wahrscheinlich zunächst mit einem Betrag von 5 Millionen per anno auskommen. Der Betrag wird sich sicherlich steigern auf etwa 10 bis 20 Millionen. Das sind aber Größenordnungen, die ja doch gemessen an der Bedeutung des Projektes tragbar auch bei der jetzigen Haushaltslage sein sollten.
Das war die 12. Folge unserer Sendereihe Der Mensch in der Zukunft. Heute mit dem Thema vom Oldtimer zum Elektroauto, Fahrzeuge von morgen. Manuskript Dieter Koch. Die 13. Folge dieser Reihe hören Sie am 10. Juli um 23.30 Uhr auf RIAS 1 und am 20. Juli um 20 Uhr ebenfalls auf RIAS 1.
Tja, das Schicksal der Brennstoffzelle. Ideenmäßig war man im Jahr 1966 schon ziemlich weit, nur die Richtung war eben nicht immer die richtige. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Aus den Archiven. Wenn Sie Lust haben, dann hören Sie sich doch ein paar andere Sendungen aus unserer zeitlosen Reihe an. Entweder in der kostenlosen Deutschlandfunk-App oder auf unserer Homepage unter Sendungen und Podcasts. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ralf Beiderkellen.